Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Und da begrüße ich ganz herzlich meinen Gegenüber, den Johannes Quirin. Hallo Johannes.
Ja, hallo Daniel. So sieht man sich wieder. Nicht nur im Genusstalk, wie wir uns ja schon zweimal unterhalten haben, oder bei Tisch in der Wielandshöhe, wo wir uns kennengelernt haben, sondern jetzt bei unserem gemeinsamen Podcast-Format Film und Fressen.
Ja, das freut mich total, dass wir zwei das jetzt in Angriff nehmen. Und zwar wollen wir ja mit diesem Podcast ein wenig uns mit dem kulinarischen Kino beschäftigen. Also mit Filmen, die einen ganz expliziten Bezug zum Essen, Trinken, Kochen, Schmecken haben oder wo diese Elemente ja eine ganz interessante Rolle unserer Meinung nach spielen. Und ja, das ist einfach eine Idee, die wir uns so ausgedacht haben und die, der wir uns jetzt nähern wollen, indem wir so ein paar Filme besprechen und ja schauen, was wir da aus zwei unterschiedlichen Perspektiven auch rein interpretieren oder rausholen können. Ja, genau. Jetzt wollen wir heute uns einen ersten Film anschauen, in dem ja sehr viel gegessen oder auch gefressen wird, wie es schon im Titel heißt. Und ja, wo wir vielleicht in die Diskussion darüber kommen, was Genuss ist und wo Genuss vielleicht auch irgendwann endet beim Genießen oder beim übermäßigen Genießen. Auch hier sind wir beim Gourmet und beim Gourmand. Also auf der einen Seite der Gourmet, derjenige, der Feinschmecker ist, ja, und die feinen Aspekte des Essen und Trinkens zu schätzen weiß und auch mal so in die Askese reingeht. Und auf der anderen Seite den Gourmand, der also die Völlerei betreibt, also durchaus so ein Leckermäulchen ist, aber schlecht die Kurve kriegt, um dann nicht mehr zu essen, als ihm vielleicht verträglich ist.
Genau, das große Fressen steht nämlich an. Das hat Daniel und das habe auch ich uns angeschaut. Tatsächlich mein erstes Mal für mich. Ich weiß nicht, Daniel, vielleicht hast du den Film auch öfter geschaut. Vielleicht für die, die den Film noch nicht kennen. Es klingt ziemlich irre schon vom Titel her, das große Fressen. Und es ist halt, ja, Spoiler-Alarm, das Ziel von vier Menschen, sich so lange zu befressen, sage ich jetzt einfach mal, bis sie tot sind. Ja, das klingt erstmal völlig irre, ist es eigentlich auch, aber für diese vier Menschen ist es scheinbar das Letzte, was sie in dieser Welt tun wollen. Daniel, wie war denn dein erster Gedanke, als du den Film das erste Mal gesehen hast? Hast du den schon öfters gesehen?
Ja, also genau, ich bin fast ein bisschen überrascht, dass du ihn zum ersten Mal gesehen hast, weil es aus meiner Perspektive tatsächlich der Klassiker des kulinarischen Kinos ist, also der erste Film, der sich so explizit dem Essen und Trinken widmet, denn dann gleich auf so eine obskure Art und Weise, ja auf so eine drastische Art und Weise, aber es ist so, also einer der Filme, von denen wir heutzutage sehr viele haben, ja, wo irgendwie das Essen, das Kochen im Zentrum der Geschichte steht. Und hier passiert das so zum ersten Mal, dass das im Kino also einen relevanten Aspekt darstellt. Und ich habe ihn tatsächlich schon ganz oft, so würde ich das jetzt einfach pauschalisieren, zusammenfassen, gesehen, weil ich den auch im Seminar bei mir schon mal so behandelt habe, mit Studenten zusammen geguckt habe, früher sogar öfters, häufiger, wo ja dauernd so eine Sensibilisierung im Raum steht und man mit Triggerwarnungen um sich wirft, habe ich immer inzwischen schon fast Bedenken in den jungen Leuten zu zeigen, weil da manche da doch sehr emotional auf manche Dinge reagieren. Und als ich, würde ich sagen, angefangen habe an der Uni zu lehren, ja, das war irgendwie 2008, 2009, da war das noch nicht so ein großes Thema. Ja, da habe ich den irgendwie noch so offen gezeigt und habe dann auch tatsächlich so Reaktionen bekommen, wie, oh, das ist natürlich irgendwie krass, was da gezeigt wird. Aber es war jetzt irgendwie nicht so, dass sich jemand beschwert hat, obwohl ich natürlich auch immer gewarnt habe, was da passiert. Aber genau, ich habe ihn eben schon oft gesehen und ich glaube, das erste Mal muss das gewesen sein, dass ich angefangen habe, in meinem eigenen Studium mich mit Essen und Trinken zu beschäftigen, also 2006. und ich kann nicht mehr genau sagen, mit welcher Erwartung ich ihn geguckt habe. Ich wollte, glaube ich, ganz viel manisch über Essen und Trinken irgendwie aufnehmen und rezipieren und mich auf meine Arbeiten vorzubereiten. Ja, weil ich auch so ein bisschen nerdig unterwegs war und ich hatte irgendwie angefangen, mit dem Essen aus soziologischer Sicht zu beschäftigen. Und dann stand irgendwie das große Fressen irgendwie, habe ich mal geguckt, was gibt's so für Filme, weil Filme fand ich schon immer spannend, auch als soziologisches Material, irgendwann auf dem Plan und da habe ich mir den ausgeliehen und ich fand Michel Piccoli auch aus Godard-Filmen, die ich schon kannte, irgendwie einen interessanten Charakter. Und also ich glaube, ich habe nicht viel erwartet, aber ich habe auf jeden Fall einen fulminanten Eindruck gewonnen, als ich ihn dann sah und er zu Ende gewesen ist und dachte, wow, was ist denn das bitte? Also sowas habe ich bisher noch nicht gesehen und das hatte ich auch nicht, also ich hatte bestimmt irgendwas erwartet, irgendwas diffus, aber das hatte ich nicht erwartet. Und genau, hat mich sowohl ja gereizt auf eine gekitzelt, ja, da auf, was da so passiert. Auf der anderen Seite war, ist natürlich klar, es sind Szenen drin, da muss jeder mal schlucken und denken, okay, das ist die Schwelle zum Ekel auch, wird auf jeden Fall auch überschritten, auch wenn es noch so schön arrangiert ist und der Regisseur sicherlich ein Meister seines Faches ist. Mit welcher Erwartung bist du jetzt rangegangen?
Ja, mit gar keiner großen. Ich habe tatsächlich ja nur, wenn man es jetzt mal so schnell zusammenfasst, genau das gelesen. Vier Männer, ein Koch, ein Pilot, ein Richter und ein Fernsehproduzent treffen sich in einer Villa in den Vorort, im Vorort von Paris, um sich zu Tode zu fressen. Und da habe ich eigentlich gar nichts erwartet. Ja, was passiert da, ja? Dass dann so viel Berge von Essen rangekarrt werden, dass auch noch Sex jede Menge Rolle spielt, da war ich doch schon etwas überrascht. Ich habe den Film mir unterwegs angeschaut. Ich war letzte Woche mit dem Zug unterwegs und habe den auf, ja, habe ihn auf dem iPhone geschaut und dann dachte ich, oh, ja, hoffentlich guckt da keiner drauf und denkt, was guckt der denn da für einen absurden Film. Ja, es ist schon, ich habe es dann auch dir ja geschrieben, irgendwie ist es wie so ein Verkehrsunfall. Man will gar nicht hinschauen und guckt trotzdem hin und wartet, was als nächstes passiert. Es ist ja im ersten Moment ja vielleicht auch so ein schräger Männerurlaub. Es gibt ja öfter mal, dass Männer sich dann auch zusammentreffen, Berge von Fleisch grillen und Bier trinken und vielleicht die ein oder andere Zote reisen. So fängt es auch irgendwie an, aber man merkt dann schnell, wie das sich dann auch steigert. 1973 ist der Film, glaube ich, erschienen, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Ich bin mir nicht sicher, 70er Jahre auf alle Fälle. Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen recherchiert und habe dann natürlich auch gesehen, dass er doch zwar irgendwie gut besprochen worden ist, aber auch für ja Empörung und ja extreme Reaktionen gesorgt hat. Also von daher, das kann ich schon gut verstehen, wenn man so überlegt, 73 so etwas zu zeigen, war schon auch sehr, sehr mutig. Spannend fand ich, ich kannte jetzt den ein oder anderen Schauspieler einerseits vom Namen oder vom Gesicht her, weil man den dann schon mal in einem anderen Film gesehen hat, aber ich konnte jetzt nicht direkt mit allen etwas anfangen. Ich fand es nur interessant, das habe ich dann auch in der Recherche gesehen, dass sie ja in ihrer Rolle den identischen, ihren echten Vornamen haben. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und ja, wie sich das halt so gesteigert hat. Meine Erwartung war einfach mal zu sehen, was du da für einen ersten Film für unseren Podcast ausgesucht hast.
Ja, also ich finde es auch mal spannend, darauf einzugehen, dass du gesagt hast, du hast im Zug geguckt und überlegt hast, was gucken wohl die anderen. Und man muss ja auch sagen, er war ja, als er damals rauskam, in den 70ern auch mit dem FSK 18 belegt. Also es war wirklich so ein Skandalfilm und damit wirbt er natürlich auch. Also es passt in die Zeit und man hat diese Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche, der Infragestellung der klassisch bürgerlichen Gesellschaft, die bis dahin ja noch sehr fest war. Und der Film warbt dann in seinem Trailer, den man sich auf YouTube auch nochmal anschauen kann, da damit, dass er der neueste Schocker aus Paris ist. Und das finde ich auch im Zeitkontext wirklich eine interessante Sache, weil wenn wir heute sogar von dem neuesten Schocker und so von der Bubrüchen sprechen, dann ist es ja doch meistens so diese Gewaltfilme, diese Gewalthorrorfilme, à la Saw und sowas, wo wieder jemand auf eine ganz extreme Art und Weise irgendwie nochmal gequält wird oder auseinandergenommen wird und es also wirklich auf eine sehr eklige Art und Weise blutig und monströs wird. Und hier ist eben der der Schocker, ein ja, gesellschaftskritischer Film, ja, ein Film, der über Konventionen handelt, die aufgegriffen werden, ja, die überspitzt dargestellt werden und die ja, zerstört werden in diesem Film, und dass das so eine Empörung erzeugt hat zu dem Zeitpunkt, ja, und aber auch gleichzeitig so eine Bekanntheit erreicht hat, das finde ich einfach ganz spannend im Zeithorizont sich anzuschauen. Und jetzt kann man natürlich sagen, du hast ihn heute im Zug gucken können, weil er jetzt auch auf 16 freigegeben ist, also ein bisschen runtergestuft worden. Diese Bilder sind vielleicht so im Vergleich zu den Bildern, die man heute in anderen Filmen bekommt, gar nicht so drastisch, aber ich denke, er berührt einen doch trotzdem ganz stark, weil das, was da gezeigt wird, ja, diese Menschlichkeit, aber auch diese Regression des zivilisierten Verhaltens zurück in so eine Triebhaftigkeit, und zwar in so eine animalische, verkommene Triebhaftigkeit mit all den all diesem obskuren Sex, mit diesem obskuren Fressen und auch mit den ganzen Ausscheidungen, mit denen man dann ja letztlich konfrontiert wird in dem Film, ja, mit diesen körperlichen Prozessen, die quasi bei jedem Menschen dazugehören, aber die wir immer noch gerne ausblenden, sofern wir nicht im Krankenhaus arbeiten, ja, das ist doch etwas, was wir, ja, nur mit einer Distanz wahrnehmen wollen und am liebsten nicht in unserem Alltag haben. Und wenn man dann so mit diesen Bildern, mit dieser Inszenierung konfrontiert wird, dann ja, weckt es einen auf und macht einem irgendwann ja, sowohl Appetit als auch den Appetit kaputt, ja, den man gerade aufgebaut hat.
Ja, es ist ganz klassisch kein Wohlfühlkino, so würde ich es jetzt schon mal nicht beim Titeln. Aber es ist ein Film, der aber auch hängen bleibt mit gewissen Dingen und im Endeffekt auch wunderbar, finde ich, wieder in unsere Zeit auch reinpasst. Es geht ja einfach darum, dass man satt ist, satt vom Leben, und ja, sich eigentlich jetzt nur noch mit einem, eben dem ganz großen Fressen, beschäftigen will. Es sind ja auch 4 Männer in angesehenen Berufen, auch zu dieser Zeit, ein Sternekoch, ein Richter, ein Pilot und eben ein Fernsehmoderator, die da ja zusammenkommen und einfach ja alles haben, ne? Sie haben alles und sie wissen gar nicht, was sie noch wollen und können vielleicht. Und da haben sie halt ihren Plan gefasst, sich dort zu treffen, einerseits bekochen zu lassen, aber auch mitzukochen und eben gemeinsam am Anfang schon noch zu genießen, aber das artet dann Stück für Stück immer mehr aus. Es wird absurder, du hast es auch gesagt, ekelhaft wird es dann tatsächlich auch, und auch, es gibt eben diese traurigen Momente, spätestens dann, wenn der erste der 4 dann auch stirbt. Das dauert natürlich ein bisschen, das nimmt alles ziemlich Fahrt auf. Und ich habe so für mich gedacht, man guckt den Film, dauert glaube ich 2,5 Stunden, also auch ein relativ langer Film, ja. Und ich habe dann so überlegt, wie viele Tage waren die jetzt eigentlich da? Wie viele Tage haben die dort in dieser Villa gelebt und gefressen? Habe dann auch nochmal recherchiert, es wird explizit nirgendwo drauf eingegangen. Man kann natürlich überlegen, okay, am ersten Tag kommt die Lieferung, am zweiten Tag man übernachtet, am dritten Tag und so weiter und so fort. Es gibt mehrere Übernachtungsszenen. Also kommt man dann schon irgendwie auf 3 bis 4, vielleicht 5 Tage. Aber es wird ja explizit auch gar nicht da so drauf eingegangen, sondern ja, das ist alles halt so verschwimmt in diesem großen Gelage, man die Zeit vergisst, einfach in sich reinschaufelt und frisst und dann auch irgendwie natürlich das Leben verdaut und alles das, was man da so reingestopft hat, verdaut, ja.
Ja, ich finde es auch interessant zu sehen, also du hast schon auf dem Spieß, dass sie am Anfang ja auch ganz stark genießen, dass sie auch aus so einer Genusskultur kommen, ja, also sie haben nicht nur angesehene Berufe, sondern sie haben eigentlich auch eine gut bürgerliche, wenn nicht sogar eine großbürgerliche Erziehung genossen. Also sind eben nicht irgendwie so, wenn du so darauf anspielst, so Männer treffen sich, um Berge von Fleisch zu essen. Das ist eben kein Junggesellenabschied, der da stattfindet, wo man irgendwie sich besäuft, ja, gleich von Anfang an sinnlos besäuft, das Kumasaufen vor Augen hat und einfach nur was in sich reinstopft und schräge Ohrwurmlieder trällert, ja. Sondern es ist eben so, dass da Menschen zusammenkommen, die durchaus ein hohes Bildungsniveau besitzen und auch über das Essen und auch das Genießen ja sehr eloquent reflektieren können. Ja, also da wird irgendwie Brunelleschi Savarin zitiert, ja, Shakespeare kommt da irgendwie drin vor. Es wird der von dem Koch genau erklärt, was er da für Speisen macht. Die Speisen werden filigran zubereitet. Ja, es gibt auch Arbeitsteilung. Ja, es wird sich auch vor dem Kochen, gibt so eine Szene, wo der Hugo, der Koch, den Philipp, den Richter, der da mit im Haus ist, ja, zum Küchendienst sozusagen weckt. Ja, und dann heißt es erstmal Hände waschen, ja, bevor du hier in der Küche was anfasst. Ja, also man ist sich durchaus so der Sitten bewusst und man kann das Essen eigentlich auch von dem, was man so gelernt hat, über Intellektualität auf eine höhere Ebene heben. Ja? Und das ist also wirklich eine Genusskultur, die eigentlich kennen. Aber man merkt eben bei diesen Männern, dass sie dem Leben überdrüssig sind. Also es herrscht eine gewisse Sinnlosigkeit mit drin. Und das ist natürlich auch was, was damals schon in dieser Epoche, ja, der 70er Jahre eine Rolle gespielt hat und was ich denke, uns heute auch noch oft umtreibt. Ja? Also ob das Leben, das wir in so einer modernen oder Spätmoderne führen, bei all dem Luxus, den wir haben, bei all dem Wissen, das wir angehäuft haben, wo da eigentlich so die authentische Erfahrung ist. Ja, also auch diese, wir haben so eine Suche nach Authentizität und es gibt ganz viele Sinnkrisen. Wir haben viele Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Ja, also wo man eben sagt, das Leben, da können sie noch so viele Dinge haben und besitzen und so viel Geld haben, aber es geht ihnen trotzdem nicht gut. Ja, und das ist sowas, wo hier der Film auch den Finger in die Wunde legt. Und dann hier aber ein quasi surrealer Schluss gezogen wird, dass natürlich dann nicht in den Hungerstreik getreten wird gegen diese Verhältnisse. Ja, man hört auf zu essen, um dann zu sterben, sondern hier wird sozusagen das Paradox nach vorne gekehrt. Man will in einer großen letzten Orgie, einem großen letzten Genussexzess den Weg in den Tod finden und sich selbst zerstören. Also der Konsum wird noch einmal ganz stark ausgelebt, aber er führt eben nicht dazu, dass man die Dinge konsumiert, um am Leben zu bleiben. Das könnte man sagen, das wäre eigentlich so die natürliche Art und Weise. Ja, man sucht sich Essen, um mittelfristig zu überleben. Nein, hier wird sich Essen gesucht in einem solchen Ausmaß, dass man dann gezielt mit dem Essen das Messer gegen sich selber richtet und in den Tod übergeht. Mich würde auch nochmal interessieren, so wenn du diesen Film gesehen hast, als jemand, der ja wirklich ein ausgewiesener Genussmensch ist, ausgewiesene Kochkenntnis hat, sich mit Speisen auseinandersetzt, auf einem hohen Niveau, wie du die Speisen denn in dem Film wahrgenommen hast, also das Essen. Ist das etwas, was du schmackhaft fandest oder was dich zum Essen angeregt hast, oder hast du gleich gemerkt, dass irgendwas im Argen und Finger weg.
Naja. Sagen wir mal so. Grundsätzlich hat da jedes Gericht sicherlich ihren Platz im ganzen Film und natürlich auch sowieso in der Gastronomie oder in der gastronomischen Szene in Frankreich und so weiter und so fort. Du hast ja gesagt, mit viel Liebe und nach Rezept zubereitet, auch entsprechend in alten Kochbüchern vorgetragen und so weiter und so fort. Man hat sich da auch ganz bewusst natürlich ganz besondere Gerichte ausgewählt und die besten Zutaten rangekarrt. Sagen wir mal so, es ist sicherlich nicht alles mein Geschmack, weil es dann einfach irgendwie auch im Überfluss und zu viel, ja, also ich meine, darum geht's ja, die wollen natürlich irgendwie genießen, aber es wird halt ganz schnell von Genuss eher zum Verdruss, sage ich jetzt mal so, man isst dann halt einfach des Essens willen und nicht mehr des Genießens willen und da ist mir dann schon irgendwie so ein bisschen der Appetit vergangen und abends habe ich jetzt auch nicht wirklich viel Appetit und Hunger gehabt nach dem Film. Also ich habe irgendwie mitgelitten und mitgegessen, weil ich immer so dachte, boah, nee, nicht noch irgendwie ein Perlhühnchen oder ein Huhn und dann hier noch diese tolle Pastete, die dann aufgeschnitten wird, die dann gefüllt und gestopft ist mit was weiß ich alles. Was mal hängen geblieben ist, ist ein einfaches Gericht, was man auch jeder einfach nachkochen kann. Es gab ja so viel Delikates und Spezielles und da wurden ja am Ende auch nochmal frisches Wildfleisch und so weiter angeliefert, aber das einfachste Gericht waren Tortellini à la Crème. Man würde auch sagen, vielleicht à la Panna, wenn man jetzt mal noch die Erbsen, die ich auch gerne mal weglasse, verschwinden lässt, dann hat man halt einfach ein bisschen Schinken, man hat ein bisschen Frühlingszwiebel, man hat ein paar Champignons, die angebrutzelt werden, dann löscht man das Ganze mit Sahne ab und hat die Tortellinis dann schon gekocht. Wenn man sie nicht selbst gemacht hat, dann hat man sie schon relativ schnell gekocht und dann kann man alles wunderbar zusammenfügen, ein bisschen Käse drüber und hat ein einfaches Gericht. Das gab's auch irgendwann mal so als Zwischengang. Aber das ist sowas, was man auch ganz gut nachkochen kann. Und ich habe heute Abend, bevor wir jetzt zum Podcast gestartet sind, habe ich mir das Gericht auch gemacht. Es hat mir auch wunderbar geschmeckt und hat mich quasi so auch in Stimmung zu diesem Film gebracht. Und ich dachte, hey, hätten sie das nur gegessen, dann wären sie vielleicht noch am Leben.
Aha, es hat ja doch so ein bisschen inspiriert.
Ja, Essen. Ja. Aber diese Torte oder diese Pastete, die werde ich nie und nimmer nachbacken und kochen, weil das war ja ein wirkliches Meisterwerk, was Hugo da zum Ende eben auch hatte. Und das war ja auch das Letzte, was er zu sich genommen hat und gegessen hat.
Ja, diese, ist das die Pastete Andrea gewesen, ja, wo er,
ja, genau. Ja. Richtig, genau, die er dann mit dem Deckel abhebt, den Deckel abhebt und dann wird dann entsprechend gegessen und ja, er liegt da ja schon auf dem Küchentisch und stirbt dann während eines letzten Orgasmus. Weil Sex und Essen liegt dann tatsächlich in diesem Film sehr nah beieinander, nicht bei allen Figuren, wobei alle, glaube ich, tatsächlich auch mit Andrea, der einzigsten Dame, die bis zum Ende bleibt, es werden ja auch noch drei Prostituierte eingeladen, Marcello, der alte Schwerenöter, wie man es von einem Piloten auch erwartet und vielleicht auch noch mit einem bisschen italienischen Einschlag, ist natürlich ein Womanizer und hat die Frauen überall auf der Welt sehr wahrscheinlich am Start gehabt und hat dann auch, nachdem er gesehen hat, es gibt nur was zu essen, gesagt, nee, den letzten Abend oder die letzten Tage meines Lebens will ich nicht nur mit Essen verbringen, sondern da muss auch natürlich Sex dabei sein. Und dann sind ja dann drei Prostituierte eingeladen worden, alle anderen haben abgenickt und plötzlich kam, ich weiß es gar nicht, vielleicht weißt du das noch, wie Andrea dazugestoßen ist, eine Lehrerin, auch ganz anders, eher etwas molliger als die klassischen Prostituierten, die ja dünn und ja manchmal vielleicht auch so ein bisschen kränklich aussehen, weil das war auch eine Szene, die wo sie gesagt hat, ja, du siehst so ein bisschen blass und kalt aus, ja, das ist meine Alabasterhaut und so. Also, und Andrea, die Lehrerin, ist ja da ein ganz anderer Typ. Philipp, der Richter, steht ja eher auf genau solche Rubensdamen, könnte man ja auch sagen, und verlobt sich ja auch sogar noch mit ihr, obwohl er vorher sehr frauenscheu ist und bei seiner Tante lebt. Naja, was da so manchmal geht, kann man da auch am Anfang etwas erahnen. Aber ja, das ist halt, liegt so nah beieinander. Und wie gesagt, der gute Hugo stirbt dann eben beim Genuss seines Meisterwerkes bei dieser Torte oder Pastete und hat dann aber noch einmal ein letztes Mal einen Orgasmus, wie sagen die Petit Mort, genau, die Franzosen sagen ja, er stirbt den kleinen Tod. In dem Fall stirbt aber den großen.
Ja, und also Hugo stirbt ja tatsächlich an der dieser Pastete, die eben, wie du sagst, so ein Meisterwerk ist, also eine wirkliche Hochküchenleistung, Hochkulturleistung. Und das ist ja auch wieder so eine paradoxe Sache, dass er eigentlich an dem Punkt, wo die Zivilisation kulinarisch an ihren Höhepunkt kommt, an ihre Spitze erreicht, dass er daran zugrunde geht. Ja, wo man auch irgendwie sich natürlich fragen kann, ist das auch so eine Metapher, also dass eine Kultur ihre Spitze erreicht, ja, den Peak erreicht und dann ist es aber, wenn man so bei Faust liest, ja, alles was entsteht, ist es wert, dass es zugrunde geht, dann muss es eben abbrechen. Ja, also es geht hier natürlich relativ fix bei Hugo, aber es gibt eben diesen Peak, den man überschreitet. Und dann ja, kommt, muss irgendwie das Finale auch wieder kommen, damit vielleicht auch was Neues entsteht. Und ja, jetzt hast du natürlich auch schon auf den Sex angesprochen und du hast vor allen Dingen auch auf Andrea angesprochen. Und auch wenn Männer nicht immer über Frauen reden sollen, hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir mal über Andrea reden, weil sie eben neben diesen vier Protagonisten eben die Protagonistin ist in dem Film. Und ich sehe dann doch, dass das eine sehr auch faszinierende Figur ist. Und Andrea Ferrol hat diese Figur auch nachher im Laufe ihres Lebens immer wieder als sehr positiv herausgestellt. Und das ist ja auch das Spannende. Also sie kommt ja als Lehrerin mit einer Schulklasse da vorbei und sie wollen so eine Linde, wenn ich das richtig erinnere, im Garten da besuchen, ja, weil da so ein Dichter, ein französischer, mal drunter sinniert hat. Und dann kommen sie und die Schüler mit diesen vier Männern in Kontakt und die präsentieren ihnen da schönes Essen und da wird sie so, werden die Schüler so ein bisschen auf den Geschmack gebracht, weil die kommen dann nachher natürlich nicht mehr drin vor, die gehen nach Hause, aber Andrea ja, wird ein bisschen angefüttert, eingeladen zu einer Abendveranstaltung, zu der Marcello auch diese drei Prostituierten eingeladen hat und in dem Moment sagt sie, sie weiß noch nicht genau, ob sie kommt, aber sie nimmt sich dann irgendwie doch ein Herz, ist vielleicht auch fasziniert von der Situation, ist ja auch ein beeindruckendes Haus, muss man ja sagen, ist so eine Art verwunschenes Stadtschloss, Schlaraffenland ähnlich, in dieser Herbst-Winter-Stimmung, da sind diese vier, ja, ganz klar Typen, also Charaktertypen, denen sie da begegnet und sie kommt dann abends dahin und ja, sie ist ja so ein sehr offener Charakter, ein weltoffener Charakter und sie hat eben diese diese Sinnesschwere nicht, die die Männer mit sich rumtragen. Ja, sie ist also voll in der Situation drin, immer, also sie macht halt keine, nicht wie wir hier, würde man fast sagen, ja, also wir spielen hier schon wieder mit dem Feuer, ja, machen so eine Gradwanderung, wir fangen nur diese Metaebene rein, diese Beobachtung zweiter Ordnung, was kann das bedeuten, was wir da sehen, da ist sie gar nicht drin, sondern sie ist mal so voll in der Situation drin und nimmt das mit, das Leben, also ist sehr lebensbejahend in ihrem Typ, das drückt sich auch ein bisschen in ihrer Figur aus, könnte man sagen, die eben auch nicht in die Extreme geht. Also sie ist weder diese ganz dürre Person, noch ist sie so eine Adipositas Typ 3 Person, die man heutzutage so aus den Schreckensbildern der Ernährungs- und Gesundheitsapostel kennt. Also werde bloß nicht so. Ja, aber sie ist aber jemand, der eben vom Körper schon zeigt, so, also sie genießt das Leben auch, aber sie ja, ist dann zwar chubby, würde man ja heute sagen, ein bisschen mollig, aber keineswegs so, dass sie irgendwie sich nicht mehr bewegen kann, sondern sie hat so ein, ja, eine Rubensfigur. Und sie ist auch sehr einfühlsam, muss man sagen. Ja, also sie kann in alle Personen, denen sie da begegnet, sowohl den Männern als auch den drei Prostituierten, die auch unter diesem Setting leiden, ja, die sich dann auch übergeben müssen, ja, und das alles total absurd finden und sagen, die Männer, die sind ja krank irgendwie, es ist total verrückt, was hier passiert, wir hauen hier ab, komm, Andrea, komm mit. Sie sagt, sie kommt nicht mit, aber sie hilft den Prostituierten in Mut zuzusprechen, ja, massiert die eine so ein bisschen, ja, als sie verspannt ist. Also sie ist eine gute, charakterlich gute, lebensbejahende Person, die aber, das macht sie auch aus, moralisch sehr ambivalent, ist vielleicht der falsche Ausdruck, also sie ist sie ist nicht unmoralisch, aber sie ist amoralisch, ja, also sie bewertet nicht das, was da passiert, ja, sie hält sich mit Werturteilen zurück und auch, dass sie ja mit allen vier Männern das Bett teilt oder zumindest oder Geschlechtsverkehr hat, ja, also das ist ja nicht mit so einem Bett, das ist auch so ein kommunaler Aspekt, ja, so, da wird ja mal gesagt, wie findest du dieses Leben hier in der Kommune, jetzt, dass wir ja alle das Bett teilen und sie macht das eben, ja, und sie beruhigt dann auch irgendwie Philipp immer, der sie, wie gesagt, das heiraten will, ja, er soll sich nochmal schlafen legen, er soll sich so wichtig nehmen, ja, sie gibt eben diese Liebe auf. Und das Interessante ist natürlich auch, dass die mit Marcello ja sozusagen den letzten Sexakt hat und er dabei ja, obwohl er dieser Womanizer ist, versagt. Also hat er Erektionsprobleme und fängt dann an auszurasten und schimpft und kommt darauf nicht klar, dass er eben diese Kraft, diese Power, die er da hatte, ja auch dieses Selbstbewusstsein, also auch wenn alles irgendwie Bach untergeht, das konnte er immer noch, ja, also Vögeln war irgendwie das, was er immer hingekriegt hat und jetzt klappt es nicht mehr. Und dann ist die Sinnkrise wirklich perfekt, ja, und dann stirbt er auch, also er nimmt nochmal so einen Versuch, da abzuhauen, das gelingt ihm aber nicht, ja, er scheitert dann an sich selber, an der Willenskraft da rauszukommen und er friert dann draußen. Und ja, es ist interessant, dass Andrea es schafft, diese Orgie zu überleben und auch ganz gut zu überleben und eigentlich auch so ja, eine sehr selbstbewusste Frauenperson ist in dieser Geschichte.
Ja, wie du gesagt hast, also sie hat irgendwie, man könnte auch sagen, so, schon auch so ein bisschen eine Mutterfigur, bis natürlich in so einem gewissen Rahmen, aber sie steht jedem in ihrer Art und Weise bei, der dort im Haus ist. Und du hast es auch eben gesagt, ja, moralisch, man nimmt sie am Anfang schon etwas verklemmt wahr, fand ich, zu Beginn. Und sie lässt sich da aber auch irgendwie plötzlich verleiten oder treiben und ja, geht einfach mit dem, was da passiert. Sie ist nicht übermäßig, sie bleibt ja auch bei Philipp, der als letzter der vier ja der Überlebende ist, bis er dann sich auch dann eben zu Tode frisst und Wort hält, so nimmt. Der hätte ja auch dann sagen können, nein, jetzt gehe ich mit dir hier raus, mit meiner Verlobten. Aber sie bleibt ja auch da bis zum Ende und füttert ihn mit dem Pudding in Busenform. der glaube ich, wenn ich weiß, auch ihrem Busen so irgendwie nachempfunden worden ist durch Hugo. Und ja, füttert ihn und ist ja da einfach bei jedem an der Seite, wenn er irgendwie Probleme hat oder zweifelt und versucht da ihn zu stützen und zu unterstützen. Ja, der eine nimmt es an und der andere weniger. Ich meine, Marcello ist dann halt durchgedreht und hat gesagt, ich hau hier ab, ich flüchte mit seinem Bugatti, den er da irgendwie liebevoll restauriert in der Garage stehen hat, aber bleibt dann eben im Schnee stecken und erfriert letzten Endes. Und das ist ja der erste Tote und ich fand das auch so rührend in irgendeiner Art und Weise. Man hat ja keine Ahnung, man weiß gar nicht so recht, wie diese vier miteinander verbunden sind, weil das wird gar nicht so großartig thematisiert, aber als Marcello eben da stirbt und Michel, das ist der Fernsehproduzent, ihn da findet, bricht er ja in ein riesen Trauergebrüll und Geschrei aus. Und da hatte ich auch gedacht, okay, irgendwie müssen sie ja schon auch enger miteinander verbunden sein, was aber, wie gesagt, aus meiner Sicht ja nie thematisiert worden ist. Sie fühlen vielleicht sich auch einfach verbunden miteinander in dieser Situation, weil sie sagen, so, wir sind alle überdrüssig und wir wollen sterben und das machen wir jetzt gemeinsam. Aber als der Erste dann gegangen ist, war das dann doch vielleicht irgendwie so doch überraschend, ja, weil sie vorher auch gesagt haben, ja, am Essen, da stirbt keiner, man kann sich nicht totfressen, das ist hier verrückt, was wir machen, das stellen sie es ja auch selbst in Frage, aber wie gesagt, gut, Marcello hat sich nicht totgefressen, sondern er ist erfroren, Michel war ja dann der Zweite, den es dann gekostet hat und das fand ich schon auch etwas unterhaltsam und lustig, weil der liebe Michel hatte ja Verdauungsprobleme.
Ja, also du sprichst das an mit dieser Frage, was die Männer verbunden hat und ich finde auch gerade an dieses Verdauungsproblem lässt sich das gleich nochmal so ein bisschen herausarbeiten. Also ich finde, der Film hat natürlich diese Genussaspekte mit da drin, er hat diese Ekelaspekte mit da drin, er ist aber bei all dem auch auf eine gewisse Art und Weise rührend, weil er eben diese Männerfreundschaft so stark zeigt. Und also dass die vier sich verabreden, ihre letzten Tage miteinander zu verbringen und sich auf dem Weg in den Tod zu begleiten, also so eine Art von aktiver Sterbehilfe in ihrer Sinnlosigkeit zu praktizieren, das ist schon mal ein starkes Zeichen. Und sie tun das auch auf eine sehr mitfühlende Art und Weise zeitweise. Also nicht nur, dass sie dieselbe Frau miteinander teilen, was auch schon eine Herausforderung ist, ja, dass man diese Liebe teilt. Und sie haben alle, finde ich, schon eine wirkliche Zuneigung zu Andrea. Das ist nicht irgendwie nur eine Prostituierte, sondern das führen sie auch so ein, dass da kommt eine Frau, ja, sie sind drei Prostituierte und eine Frau, ja, und sie haben also so ein körperliches, aber auch ein emotionales Begehren zu Andrea. Man sieht auch oft, wie sie so füreinander da sind, ja, und gerade diese Beziehung Marcello, Michel ist eine besondere, es gibt ja diese Szene, wo Michel im Bett liegt und ganz große Verdauungsprobleme hat und dann ist gerade Marcello in der Garage und vögelt da, glaube ich, eine Prostituierte und dann kommt Andrea und sagt irgendwie, hier, du musst schnell zu Michel kommen, ja, dem geht's nicht gut. Wer wird gerufen, als es Michel nicht gut geht? Marcello muss kommen, der Pilot. Und der Pilot streichelt ihn dann auch im Bauch, ja, und kümmert sich darum, dass ihm seine Verdauung wieder in Gang kommt. Also übernimmt so pflegerische, medizinische Tätigkeiten für seinen Freund. Das ist schon interessant. Und nachher sitzen die beiden nochmal zusammen in einem Auto, in diesem Bugatti, der Marcello sehr viel bedeutet. Das ist so ein Autoliebhaber, in dem Frauenliebhaber ist er autonah. Und da umarmt ihn Michel auch und gibt ihm auch so einen Kuss auf den Kopf, ja. Also ganz, ganz zärtlich, kann man fast sagen. Und da sieht man doch, wie die füreinander fühlen. Und dass Michel dann wirklich brüllt, ja, und seine Trauer freien Lauf lässt, als er Marcello draußen erfroren findet, dass zeigt das nochmal so eine Tiefe, wie eng diese Freundschaft ist. Und da steckt eben doch sowas drin. Diese Welt ist sinnlos, aber eine Freundschaft, die bedeutet uns doch ganz viel. Ja, also man muss irgendwie noch jemand dabei haben, um diesen Selbstmord zu begehen. Da gibt's auch im Japanischen, bei den alten Samurai, da durften die zwar eine Form von ritualisierten Selbstmord begehen, ja, aber da hatten sie immer noch so einen Adjutanten dabei, der ihnen dann, wenn sie den ersten Schnitt in ihren Bauch reingemacht haben, der hat ihnen dann den Kopf abgeschlagen, ja, also damit das Leiden dann schneller vorbei ist. Und hier hat man auch so eine Unterstützung eben im Sterbeprozess. Und genau, diese auch dieses, ja, diese Präsenz der Verdauung bei den Personen, ja, und dass die auch so gegenseitig ertragen, ja, und so hinnehmen oder das belächeln, das finde ich ist auch eine wichtige Vertrauenskomponente, weil man das eben auch im Grunde mit der Zivilisation heraus erzogen hat, ja, es gibt diese Affektkontrolle, am Anfang macht das Michel ja auch noch, da geht er zur, als er furzen muss, raus vor die Tür und will das nicht in der Gemeinschaft machen, aber auch das bricht nach und nach auf. Da wird es eben nicht nur gerülpst, ja, das kann man sich unter Freunden schon mal so gönnen, aber dann eben am Ende, ja, gerade Michel mit seinen Schwierigkeiten, kann das dann eben doch auch in der Gruppe ja, praktizieren, ja, und die anderen belächeln das dann, oder Andrea sitzt ja sogar auf ihm drauf, während er da ganz massiv damit zu kämpfen hat, dass ihm da das eine oder Geräusche oder Winde, wie man das auch beschönigend nennen mag, empfahren.
Ja, ja, er hat das ja auch so schön thematisiert, genau in dieser Situation, wo Marcello ihn dann zum Furzen massiert quasi, dass er das nicht machen durfte als Kind, hat er von seiner Mutter entsprechend eine Tracht Prügel kassiert und aus dem Grund hat er da auch so Probleme mit seiner Verdauung. Natürlich wird er auch verdaut und es führt ja auch dazu, dass das Klo in einer Szene ja auch quasi gesprengt wird durch die ganze Scheiße. Ne? Ganz überraschend durch die ganze Scheiße, wenn man es einfach mal so drastisch ausdrückt und ein Flut an Fäkalien übergießt sich ja dann da auch im ersten Stockwerk, ist es ja natürlich auch genauso eine Metapher für das, was da an dem ganzen Abend eben passiert, dass man da ja quasi in seinem eigenen Mist erstickt und zugrunde geht. Aber ja, Michel hat ja dauernd diese Flatulanzen, wie sagt man, Fürze, auf alle Fälle, ist es ja auch diese Szene, wie ich eben meinte, dass es, was ich schon sehr unterhaltsam und auch lustig fand, er am Klavier spielt lautes Klavier, laute Arien, damit er da versucht, nochmal seine Fürze zu übertönen, aber eigentlich ist es eher so ein Duett aus Furz- und Klavierspiel und dann, ja, stirbt er draußen auf dem Balkon und lässt ein letztes Windchen fahren.
Ja, ich denke, dass das auch ein Aspekt ist, warum dieser Film zu diesem Schocker hochstilisiert worden ist, auch tabuisiert worden ist, weil er eben die Affektkontrolle, die für die Zivilisation und für die großbürgerliche Gesellschaft ganz wichtig ist, ja, dass also Menschen in ihren sozialen Rollen, in ihren Stereotypen perfekt funktionieren und keine Störung produzieren, dass das hier aufgebrochen wird. Und was auch in dem Film eine ernsthafte Thematik ist, neben der Konsumkritik, die da sicherlich eine Rolle spielt, ja, also das kann man ja auch so sehen, hier fressen sich Menschen dekadent in der westlichen Welt zu Tode, während auf der anderen Seite der Welt die Menschen hungern, ja, also man kann den auch Film auch so lesen, aber ich finde es noch spannender, so darauf hinzuschauen, dass da eben diese Angst vor dem Verfall des Menschen und vor dem, was wir so ausgrenzen oder auf die Hinterbühne transferieren, ne? Oder das, bei Freud würde es dann das in das Unterbewusstsein wegschließen oder in den Keller wegschließen sagen, ja, aber soziologisch würde ich mal sagen, so in die Hinterbühne packen, ja, dass das hier eine Rolle spielt, also dass man versucht, mit dem Verfall des Menschen umzugehen, also mit seinen permanenten Problemen, ja, die auftauchen, wenn man eben gegessen hat, es kommt zur Verdauung, ja, aber man zeigt natürlich immer nur die schönen Essen und dann nicht das, was als Verdauung passiert, und auf der anderen Seite eben auch das Sterben mit reinbringt, ja, und also wie kann man damit umgehen? Und da muss man ja sagen, sind diese Protagonisten, alle vier plus Andrea besonders, eigentlich sehr mutig, ja, also dass sie sagen, wir stellen uns der Konsequenz, dass alles irgendwann vergeht, ja, dass man sterben muss, und gestalten das dann wenigstens auf eine Art und Weise interessant, mutig, nochmal grenzüberschreitend. Wir machen nochmal eine Erfahrung, die man sonst nicht macht. Und ja, genau, die vier gehen sie bis zum Schluss und sterben eben da dran, aber Andrea geht hier wiederum sehr pragmatisch mit um. Ja? Also sie akzeptiert den Verfall auch der Person, die sie liebt, die sie faszinierend findet, und nimmt das mit. Und wir sehen natürlich nicht, wie sie später einmal damit umgehen wird, aber ja, sie hat damit eben ein sehr bodenständiges Verhältnis, was man übrigens auch vielleicht abgeklärt bezeichnen kann, wenn man sich an die Szene erinnert, wo sie mit Philipp draußen die Truthähne schlachtet. Ja, also Philipp hält sie fest und spricht noch über die Liebe und wie sie am liebsten heiratet, und sie hält so ein säbelartiges Messer über den Kopf, ja, schwingt das und haut dann dem Truthahn, während Philipp romantische Heiratsgedanken hat, den Kopf ab. Ja, also da ist sie irgendwie schmerzbefreit. Ja, das Leben ist eben Leben und Sterben und Fressen und gefressen werden. So ist das irgendwie in der Natur bei ihr.
Das stimmt. Was mir auch so ein bisschen in den Sinn kam, vielleicht lag es auch daran, dass Ostern kurz davor war, so ein bisschen den Vergleich zum letzten Abendmahl zu sehen, natürlich komplett verdreht, ja. In dem Fall waren es ja 4 Männer und nicht 12 Apostel plus Jesus, also 4 Männer am Tisch, und statt Brot gab es natürlich Dekadenz pur, das Beste vom Besten, von Trüffel bis hin zur Sahnetorte und was weiß ich alles. Und natürlich ging es jetzt hier nicht um Erlösung, sondern natürlich letzten Endes um den Tod. Es war aber auch ein rituelles Fest, wenn man es so nimmt, dass die da gefeiert haben, das ja nicht zur, wie gesagt, Erlösung führt, eher für sie in den Untergang. Und na klar, hat es jetzt nichts mit Glauben oder Ähnlichem zu tun, aber hat für mich schon auch so etwas gehabt, das in diese Richtung geht, ja. Für viele wird das ja sagen, um Gottes Willen, was ist das jetzt für ein Vergleich? Aber letzten Endes haben die sich auch zusammengefunden zu Tisch, um einen letzten Abend oder letzte Abende in diesem Fall zu feiern, bis sie dann halt sterben.
Ja, aber ich finde den Vergleich gar nicht so weit hergeholt. Und der Regisseur ist auch jemand, der ganz stark natürlich mit diesen christlichen Bildern und Analogien spielt. Also, und es passt natürlich auch zu dieser Zeit rein, wo die Kirchen und die Religion, also gerade jetzt Frankreich und Italien, das ist ein französisch-italienischer Film, natürlich eine ganz wichtige gesellschaftsprägende Rolle gespielt haben. Und zwar in einer sehr traditionellen Form noch, also ganz anders, als das heute in Europa der Fall ist. Ja, also wer ganz andere Prozesse mit der Kirche verbinden und wo die um ihr Überleben kämpft. Und damals ist sie ja wirklich in den 1970er Jahren ist schon in so einer Abwehrschlacht, aber sie ist auf jeden Fall omnipräsent. Und diese Bilder sind auch im Bewusstsein der Menschen stark verankert und erst recht bei denen, die so einen bildungsbürgerlichen Anspruch haben und solche Filme anschauen. Und ich musste auch tatsächlich an das letzte Abendmahl denken. Und richtig ist, also den Vergleich zu ziehen, aber natürlich muss man sagen, es ist eben ein verdrehtes Abendmahl. Ja, es ist das letzte Abendmahl dieser Männer vor der Selbstkreuzigung. Und von dieser Selbstkreuzigung gibt es im Gegensatz zum Abendmahl garantiert kein Auferstehen, ja, sondern es ist wirklich das letzte Abendmahl. Aber das zeigt natürlich auch so die Auseinandersetzung mit den religiösen Ideen an, die vorherrschen, ja, zu der Zeit, aber natürlich auch bei uns immer noch eine Rolle spielen, also die Frage nach dem Leben nach dem Tod, ja, also kann man damit rechnen, wenn es das gäbe oder gibt, ja, das ist ja eine individuelle Glaubensfrage, ja, dann müsste man eigentlich nicht in diese Sinnlosigkeit verfallen dürfen, ja, da müsste man ja wissen, also es gibt hier jemand, der hat diese Welt erschaffen mit einer bestimmten Idee, und ich kann das zwar nicht durchdringen, ich verstehe das nicht, ja, deswegen muss ich ja glauben, aber am Ende werde ich ja damit belohnt, dass ich wieder auferstehe. Und hier muss man schon sagen, mit der Modernisierung, mit der Aufklärung, mit dem Wegfall des Glaubens, ja, auch an den Glauben, das Leben nach dem Tod, entsteht natürlich eine gewisse Frage, was hat das eigentlich für einen Sinn, dass ich dieses Leben führe, ja, und dann mag das irgendwie wie bei jedem spannenden Beruf am Anfang ganz toll sein, auch so ein bisschen natürlich narzisstische Selbstfreude sein, dass man da wie Pilot so eine große Maschine fliegt und überall Frauen auf der ganzen Welt hat, die mit einem ins Bett gehen, oder dass man wie Fernsehproduzent ist und dann irgendwie da Shows zusammenstellt oder der Starkoch ist, ja, aber irgendwann ist das auch durchgelutscht, ja, dann hat man dieses Erlebnis immer gehabt, dann ist die Frage, wo führt das eigentlich hin, und am Ende führt es dann irgendwie in den Tod, und dessen werden sich eben diese Personen bewusst, und sie haben den Glauben verloren, muss man eben sagen, und für sie ist das das letzte Abendmahl, und das ist eben tatsächlich dann das sind die letzten Meter auf dem Weg ins Nichts. Und den feiern sie hier nochmal in allerletzter Verzweiflung, finde ich.
Aber ja, richtig mit Ausschweifungen und mit allem, was dazugehört. Was, ja, wie wär's denn bei dir, Daniel? Wärst du geblieben oder wärst du geflüchtet, wenn du zu so einer Party eingeladen worden wärst?
Ja, das ist natürlich die spannende Frage, ne? Also, das ist wirklich eine spannende Frage. Also ich habe, würde ich sagen, persönlich schon eine Faszination natürlich empfunden. Also ich finde das ganze Setting, habe ich eben auch schon mal gesagt, total verzaubert. Das ist so eine Märchenatmosphäre. Also ich finde das Haus auch spannend. Ja, also mir ist überhaupt nicht klar, wie groß dieses Haus ist. Ja, und dieser Garten, also da scheint ja immer noch was da drin zu sein. Und wir waren irgendwie nie überall in diesem Film. Man könnte immer noch ein Zimmer entdecken. Ja, und es steht auch so viel Zeugs herum, das sich schon lohnen würde anzuschauen. Und dann ist es eben auch eine spannende Situation. Ja, es sind spannende Charaktere, die sich ja treffen, die was zu erzählen haben, die ein Leben hinter sich haben. Also für jemanden, der so ein Bildungsideal hat, das ich ja auch besitze, würde ich behaupten, ja, kann man da irgendwie total viel lernen. Das wäre irgendwie eine total spannende Milieustudie und natürlich irgendwie Sex, gutes Essen, Philosophie, was ist das für eine tolle Kombination, ja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, es endet eben im Tod, ja, und das ist eben etwas, so weit bin ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich nicht, ja, also ich bin wahrscheinlich nicht so lebenspraktisch wie Andrea, die das so alles gelassen hinnimmt, sondern ich würde gerne bleiben, ja, und ich würde auch gerne vielleicht diese Party da, die da stattfindet, gerne miterleben, aber diese letzten Schritte zu gehen, ja, diese Selbstaufgabe zu haben, diesen Genuss total durchzuziehen bis in den Exzess, das ist so eine Faszination, die predigt man vielleicht auch gerne mal, ja, aber da gehört tatsächlich diese verzweifelte Entschlossenheit dazu. Und ich könnte mir fast vorstellen, ich würde auch irgendwann gehen wollen, irgendwann würde es mir reichen, ja, also ich bin nicht so weit, dass ich die Welt verlassen wollen würde, durch Überfressen, ja. Wie sieht's bei dir aus?
Mir geht's da ähnlich, also wie gesagt, für mich ist das Essen immer noch Genuss. Man merkt es gerade, eine Analogie zu Feiertagen ist ja vielleicht auch da so einem großen Fressen sehr gut gegeben. Da isst man jetzt schon auch immer deutlich mehr, als man eigentlich müsste und bräuchte. Und irgendwann reicht's einem. Also ich komme dann schon auch immer an so einen Punkt, an so Feiertagen oder auch gerne Fondue oder Raclette, da neigt man ja auch zum großen Fressen und isst dann vielleicht mal ein Pfännchen oder ein Gäbelchen mehr, als man eigentlich, als eigentlich reinpasst. Und das wäre bei mir das Thema. Also ich genieße gerne gutes Essen, aber mich dran zu Tode fressen, nee, da wäre ich sicherlich nicht bereit und ich hätte auch keine Lust, wegen eines guten Stück Fleisches oder wegen einer tollen Pastete dann am Ende zu platzen und tot zu sein. Also es platzt ja tatsächlich keiner. Philipp stirbt ja, weil er Diabetes hat und dann einfach am sehr wahrscheinlich an einem Zuckerschock oder sowas, weil er sich da hier mit seinem süßen Pudding dann zu Tode frisst. Aber es platzt ja keiner, wie in anderen Filmen, wenn er sich dann da zu Tode gefressen hat. Also das wäre nichts für mich. Es ist sicherlich schön, es irgendwie zu beobachten und mit dabei zu sein, jetzt nicht nur aus der Fernsehperspektive, sondern auch vielleicht mal das ein oder andere zu kosten, was da gekocht worden ist, mit sehr viel Leidenschaft und Liebe. Und das hat mich dann schon interessiert. Aber sobald die Toilette geplatzt wäre, wäre ich schon weg gewesen.
Ja, also das ist auf jeden Fall der Bruch, totale Bruch der Zivilisation. Und da kommt also das ganze Unterbewusstsein und alles, was wir ausgeschlossen haben, schwallartig hervor. Und ja, genau, dass sie das so hinnehmen, das ist genau das ist die Grenze. Ab da wird es dann auch schlimm. Also da geht es ja dann rapide dem Verfall entgegen, als das passiert.
Das stimmt. Ich meine, Marlon Brando zu Besuch ist ja auch noch da. Das hätte ich vielleicht auch mal noch gerne in live gesehen. Im Fernsehen, im Film hat er sehr gut gewirkt. Der Hugo, der immer gerne dann Don Corleone nachspielt. Und er wirkte da schon sehr authentisch. Man hat fast einen kurzen Eindruck, ist Marlon Brando wirklich im Film mit dabei? Aber es war Hugo.
Ja, wir können jetzt nicht alle Details in diesem Podcast aufgreifen. Deswegen ist es einfach was, man kann es den Zuhörern nur empfehlen, sich den anzuschauen und dass wir diese Gespräche an anderer Stelle auch immer weiterführen. Aber es steckt eben viele Anspielungen, Referenzen mit drin. Und diese Marlon Brando-Geschichte ist ja auch toll. Also, dass sie den da genau so reinholen, indem der imitiert wird. Da wird ja noch gesagt, man darf sich bei Marlon Brando nicht lustig machen. Ne? Marlon Brando ist so eine herausragende Person. Ja, also da wird ja nochmal gefeiert, so als Abwesender der da aufgegriffen wird, ja, als Zitat der Filmgeschichte. Finde ich auch eine ganz tolle Sache da drin.
Ja, das Fazit, was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal so in Gängen, wir sprechen ja hier von kulinarischem Kino, in Gängen werten kann? Wir haben vier Gänge, wir haben einmal die Vorspeise, den Zwischengang, den Hauptgang und das Dessert. Wie viele Gänge würdest du denn diesem Film denn geben wollen?
Jetzt habe ich nicht genau mitgezählt, wie viele Gänge du hattest. Waren das vier oder
vier? Fünf? Genau, vier. Wir haben vier Gänge. Genau, klassisches Essen, Vorspeise, ein Zwischengang, das Hauptgericht und dann noch ein Dessert.
Alles klar, also wenn es vier Gänge sind, dann würde ich tatsächlich sagen, das sind vier Gänge für mich plus der Kaffee hinterher. Also für mich ist es, muss ich einfach sagen, persönlich neben einem anderen Film, den wir hoffentlich auch in dieser Reihe besprechen werden, dann werde ich dann das sagen, welcher das ist. Aber es ist eben der Klassiker des kulinarischen Kinos. Es ist ein beeindruckender Film und meiner Meinung nach ist auch kein zweiter nochmal so produziert worden. Das ist ein Film, der eben kein Remake hat und der in dieser Art und Weise für sich steht, ja, und wo es keinen zweiten gibt. Und ich habe den ja auch schon, um das hier zu sagen, zweimal in größeren Tageszeitungen besprochen als in der Retrospektive, einmal einmal zum 40. Geburtstag, einmal zum 50. Geburtstag, einmal in der FAZ und einmal in der Welt und habe den also gefeiert und ich kann nur sagen, also es lohnt sich, den anzuschauen, aus cineastischer Sicht, aus Sicht, sich mit der Ernährung zu beschäftigen und auch um sich irritieren und zu Gesprächen anregen zu lassen. Also 4 plus 1 Gang von 4. Meiner Meinung nach. Und bei dir?
Also bei mir, ich würde mal sagen, ich bleibe beim Hauptgang stehen, dann bin ich geplatzt, also ich gebe ihm mal 3. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn mir nochmal anschauen würde. Es hat mir, glaube ich, einmal gereicht. Ich fand das schon sehr interessant und wie gesagt, man weiß nicht so recht, du hast es auch gesagt, ob man dann, dass ich ekelerregend abwenden soll oder weiterhin zuschaut. So ging es mir schon und man nimmt auch was mit. Also es ist jetzt nicht unspannend, aber es gibt, glaube ich, für mich und für meinen Geschmack doch noch ein paar schönere Filme aus dem kulinarischen Kino, die vielleicht nicht ganz so, verstörend sind. Und ja, das gute Essen wird ja da auch nicht genossen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben so ein Genussmensch bin.
Das ist doch ganz schön, dass wir auch nicht gleich beim ersten Film so eine Konsenssuppe haben, ja, an der wir dann irgendwie auch eine Fade irgendwie rausgehen, dass wir sagen, wir haben ja gleich ein bisschen so eine Differenz drin in der Wahrnehmung. Und ich glaube, das macht es bestimmt auch spannend, wenn wir die weiteren Filme uns anschauen und analysieren werden hier zu zweit.
Ja, du hast, wir haben ja drüber gesprochen, was sollen wir uns als nächstes anschauen? Und du hast da gleich mal einen Film ins Spiel gebracht, im Endeffekt das konträre Filmbeispiel zu dem, was wir uns da jetzt angeschaut haben, im Große Fressen. Hier geht's nicht um Essen in den Untergang, sondern eher das Öffnen der Herzen. Du hattest vorgeschlagen Babettes Fest.
Ja, genau. Babettes Fest ist auch ein Film, ein ganz toller Film meiner Meinung nach aus dem Portfolio des kulinarischen Kinos. Und auch davon wegzukommen, nicht, dass es am Ende also aussieht, wir wollen hier nur total verstörende Filme besprechen, ja, wo alle dann immer denken, oh Gott, wir essen und trinken ist also die heikelste Sache der Welt und wer weiß, ob man da noch Genuss hat, sondern es auch zu zeigen, es gibt vielleicht auch mal Wohlfühlfilme, die aber trotzdem ein sehr hohes Niveau haben, meiner Meinung nach, und wo Essen und Trinken auch trotzdem tiefgehend besprochen wird. Und ja, es geht ja doch ein bisschen so um die Frage nach dem Untergang beim Essen, wenn wir uns Babettes Fest anschauen. Nur nicht auf so eine drastisch eklige Art und Weise. Aber wir werden, wenn wir den besprechen und unsere Zuhörer vielleicht schauen sich den schon mal an oder haben sich angeschaut, auch merken, also Essen und Trinken kann in jedem Setting eine schwierige, komplizierte Frage sein, ja, die über Himmel und Hölle entscheiden kann.
Also wohlgemerkt habe ich den Film bisher auch noch nicht gesehen, also es wird auch da mein erstes Mal, im Endeffekt, ja, mal, und ich bin schon ganz gespannt. Und vielleicht habe ich noch einen letzten Tipp für alle, die zuhören, wenn euch jemand zu einem ausgedehnten Schlemmerwochenende einlädt, also vorher bitte klären, ob es wirklich nur ums Essen geht oder eben ein Überlebenstraining ansteht.
Das sind weise Worte vom Gummi.
Ja, ich würde sagen, danke Daniel, hat Spaß gemacht. Die erste Folge ist im Kasten und ich freue mich auf Babettes Fest.
Ich danke dir auch, Johannes, für die Gesprächsatmosphäre hier beim ersten Mal. Genau, ja, dann sprechen wir das nächste Mal über Babettes Fest und das wird sicherlich auch sehr unterhaltsam.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!